Hey Leute, willkommen bei meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben. Der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Vitali Deifel und ich bin froh, dass du auch wieder dabei bist. Dankeschön. Da ich innerhalb jeder einzelnen Podcast-Folge sehr tief auf das gegenwärtige Thema eingehen werde, empfehle ich es dir, an gewissen Stellen zu pausieren und es wirken zu lassen. Hör dir die Podcast-Folge wirklich bis zum Schluss an, denn dort gebe ich dir Hausaufgaben zum sofortigen Umsetzen mit. Hey Leute, in der heutigen Podcast-Folge habe ich einen Gast bei mir zu Besuch und vorab wollte ich einfach mal kurz erklären, wir haben uns auf der Free Hug Aktion von Tobias Beck kennengelernt. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich habe die Lisa, glaube ich, angeschrieben gehabt und sie gefragt, wann diese Aktion stattfindet. Und sie hatten noch keinen Eventfotografen. Und das war richtig cool für mich, weil ich fand das Konzept von der Free Hug Aktion richtig cool. Und da habe ich halt mit ihr abgesprochen, ey, ich mache das gerne. Kann ich noch gut erinnern. Und das war in Hamburg am Rathaus. Ja, am Rathaus, ne? Und dort habe ich dann die ganze Aktion begleitet. Und ja, eher von der Seite, eher vom Außen, alles fotografisch festgehalten. Dich nicht wirklich dort gesehen oder halt dich wahrgenommen. Aber ich glaube, später im Verlauf haben wir einen Kontakt aufgebaut. Und dann habe ich ihr, glaube ich, auch ein paar Fotos zugeschickt. Daran kann ich mich noch erinnern. Und deshalb wollte ich einfach dann sagen, stell dich einfach mal kurz vor, damit die Leute genau wissen, wer du bist und warum du hier bei mir im Podcast sitzt.
Also ich bin der mit bei der Free Hug Aktion dabei war. Ich bin Kuji, 37 Jahre jung, komme aus Norderstedt und interessiere mich schon seit gut 3 Jahren für Persönlichkeitsentwicklung. Warum natürlich der Grund auch da ist, dass ich Tobias Beck sehr gern mag und das Ganze kam dann natürlich ins Rollen und ja, dann haben wir uns kennengelernt und warum bin ich hier? Tatsächlich, weil uns ein bisschen was verbindet.
Erzähl mal, was verbindet uns? Wir haben ja schon vorher gezoomt.
Wir haben vorher schon gezoomt, tatsächlich. Und die Tiefe oder das tiefe Verstehen von gewissen Dingen ist, glaube ich, das, was uns verbindet. Ich glaube, auch eine gewisse Fragestellung. Was ist Mann? Was ist Frau? Was ist typisch? Ich glaube, das ist etwas, was generell Menschen verbindet.
Ja.
Also nicht nur im Außen, sondern wirklich, wenn man sich im Kern trifft und gewisse Punkte hat, die man für sich selber schon verarbeitet hat oder nicht.
Ja.
Und das Leben ist so vielschichtig und
das ist wahnsinnig, ne?
Es ist eine Riesenreise und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben, dass ich hier sein darf, der Erste. Sehr, sehr gut. Und ich begleite dich gerne. Und ich hoffe, ich kann diese Folge ein bisschen bereichern mit dem,
was ich... Definitiv. Jede Sicht, jede Person gibt immer ihre Sicht mit. Und ich weiß noch, bei unserem Zoom-Call war es ja so, ich glaube, der einzige Grund, warum wir am Ende aufhören mussten, ist, ich glaube, weil Essen fertig war. Und
das war auch irgendwie von... Ich musste Essen machen. Ich musste Essen machen.
Achso, die ganze Familie hat gehungert und du musstest endlich mal los.
Ich war gedanklich, schon in den letzten 15 Minuten stand ich schon am Herd.
Und was gab's zu essen?
Ich glaube, was Einfaches. Weiß ich gar nicht mehr.
Nudeln.
Wahrscheinlich.
Na, okay.
Aber das war ja trotzdem ein schöner Call.
Genau. Und damit wir wieder auf das Thema kommen, das Thema ist heute Mann, Männlichkeit in der heutigen Zeit. Genau. Und da haben wir auch vorher schon drüber besprochen. Und genau, du hast dich jetzt vorgestellt. Und wie hast du für dich erkannt, in welcher Energie du bist? Weil für die Zuhörer, auch für uns ist es halt so, wir haben den Punkt erreicht. Wir sind dort, wo wir sind. Doch wie wir da hingekommen sind, wie ist es bei dir entstanden, dass du erkannt für dich hast, dass etwas komplett anders ist und du dort reingehen wolltest, dass... Ja, weil du hast ja einen Unterschied gemerkt. Irgendwas stimmt nicht und ich möchte etwas ändern. Was war es und wie hast du es erkannt?
Also genau das Was kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, es gab einen Punkt im Leben, wo ich dann echt mich leer gefühlt hatte. Und das Gefühl hatte, irgendwas ist da, was ich aber noch nicht entdeckt habe. Und da kam eins zum anderen, dass ich mich, das weiß ich noch wie heute, oder wie gestern, dass ich beim Rewe stand.
Okay.
Also ganz der klassische Bookstore ever. Okay. Und dort hatte ich ein Buch in der Hand gehabt von Robert Beetz.
Okay, der ist cool.
Und der Titel hat mich so angesprochen und da stand drin, willst du glücklich sein oder normal? Irgendwie so ähnlich war der Titel.
Kurze Frage, wie alt warst du dort?
Da war ich 34, das war vor 3 Jahren.
Okay.
34, ja. 34 und in dem Jahr wurde ich aber noch 35.
Und das heißt, das ist jetzt nicht so lange her?
Nee, nicht allzu lange. Du warst 34, ich glaube, ja. Ja, 2017, genau. Mhm. Und dieses glücklich, dieses Wort, das stand so groß auf diesem Titel von dem Buch. Und Wahnsinn, das hat mich so angesprochen, dieses glücklich. Ich habe das vorher so gar nicht wahrgenommen, das Wort. Mhm. Also siehst das Wort mal geschrieben.
Selektive Wahrnehmung, du hattest die Wahrnehmung
absolut,
dafür. Ne?
Absolut, und das war so, was so im Inneren so geschrien hatte danach. Glücklich sein. Und dann habe ich mir die Fragen gestellt. Ich so, was ist Glück?
Warum springt mich das Wort an? Was willst du von mir? Ne?
Genau. Und dann habe ich das Buch durchblättert und habe gesagt, komm, das nimmst du jetzt. Ich war vorher überhaupt gar keine Leseratte. Überhaupt
okay,
gar nicht.
Krass.
Und habe dieses Buch innerhalb von 2 Tagen.
Wie viele Seiten waren das?
Ich glaube 220, 230.
Okay, das war dann eher so ein Taschenbuch, ne?
Ja. Aber ich habe es weggesogen. Ich habe mein Buch zu Ende gelesen. Und ich war so davon inspiriert und ich hatte so viele Aha-Momente, dass ich mir das zweite von ihm geholt hatte. Und dann fing auch meine Recherchearbeit an, dass ich nämlich dann über Christian Bischoff,
okay, das sind dann die ganzen, ja,
über die Großen gestolpert bin, Laura Seiler.
Ja.
Und dass ich dieses Thema hat mich gecatcht und ich hatte so viele Aha-Momente, dass ich dann selber mir gedacht habe, Mensch, krass, was das jetzt gerade mit mir macht. Das Nachdenken.
Was hat das mit dir gemacht?
Es war wie so eine Tür. Die Tür ging auf. Mhm. Also es war da, und die Tür geht auf und das würdest du nochmal in einen größeren Raum reinkommen. So muss man sich sagen.
Also, kennst du das? Wenn du der Beste im Raum bist, was musst du tun? Du verlässt den Raum. Um dann noch mehr zu entdecken, noch einen größeren Raum zu kennen. Das war dann deine persönliche Reise, ne?
Absolut. Und da hat es angefangen und dann ging es tatsächlich dann mit Meditationen los. Ich habe dann angefangen zu meditieren, mache ich nach wie vor.
Alles auf einen Schlag? Oder nein, war das dann eher zeitversetzt?
Das war zeitversetzt. Also okay. Man muss sich vorstellen, im August habe ich das Buch gelesen und im Januar habe ich mit dem Meditieren angefangen. Also waren 4-5 Monate nochmal zwischen.
Okay.
Und dann kam das irgendwie alles zusammen und ich habe auch gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat. Mhm. Meditieren hat mich ruhiger gemacht. Diese Thematiken, sich damit auseinanderzusetzen, hat mich auch ruhiger gemacht.
Ja.
Ich habe mich verstanden. Und das war ihm halt so das Wichtige. Und damit hat sich dann alles so wie so ein Schneeball, hat sich das dann geformt. Ist nach wie vor nicht am Ende. Aber die Fragestellungen tatsächlich wurden tiefer. Und ich habe für mich dann auch irgendwann erkannt, oder auch mich selber mal einen Spot nicht gepackt und gesagt, bin ich so, wie ich bin, noch gut? Wenn man das jetzt bewerten sollte. Oder geht da noch mehr?
Ja, verstehe.
Ist da noch mehr?
Jetzt noch und tiefer.
Genau. Und auch die Fragestellung natürlich, irgendwann kam auch dieses typische Mann und Frau. auch eine ganz wilde Geschichte.
Thema, ja.
Da bin ich über Vera Birkenbier.
Die ist so cool, die ist cool. Ich glaube, kurz, ich habe von der, das ist so lange her, ich habe von der bei YouTube das Video gesehen, ich weiß nicht, das sind 13 oder 12 Eigenschaften, wie Männlichkeit und Weiblichkeit entsteht. Voll die schlechte Qualität, na gut, das war auch, weiß ich nicht, 70er, 80er, wenn nicht sogar zurück, aber das hat 2 Stunden gedauert. Ich habe das mir reingezogen, ich kenne die Frau, die ist gnadenlos, die ist krass.
Gott hab sie selig. Wie gesagt, die ist ja schon einige Zeit schon nicht mehr unter uns, zumindest körperlich nicht mehr. Aber
ihre Lehren.
Diese YouTube-Videos, die haben mich gecatcht.
Ja.
Und dann fing es tatsächlich an. Ich habe dann typisch Junge, typisch Mädchen, Mann, Frau das gebildet. Das hat mich sehr, sehr interessiert. Und ich habe gemerkt, dass mich Beziehungen jeglicher Art.
Also zu dir selbst, aber auch zu den Menschen außen.
Genau das. Das heißt, zu Freunden, zur Familie.
Jegliche Beziehung, okay.
Zu Fremden. Mhm. Das dass mich das so ein bisschen catcht. Das ist so, wo ich sage, ja. Weil wenn man sich das Lebensrad nimmt, ist, glaube ich, Beziehung das größte Paket. Wenn du das Paket Beziehung nicht beherrschst, aber verstehst, mutmaße ich mal, hast du den größten Brocken, wenn man das Brocken nennen kann, oder den größten Teil deines Lebens.
Du hast schon mal eine gute Etappe geschafft, würde ich sagen.
Genau. Und vielleicht nur das Verständnis dafür zu entwickeln, das ist das Wichtige. Und da fing es tatsächlich an, dann kam ich wieder in die Bücher und Jasper Juhl ist zum Beispiel ein Autor, den ich sehr gut finde, der hat über Erziehung geschrieben, viele Bücher, genauso wie Steve Bidulph aus Australien.
Okay.
Und so fing es dann an, weil diese Kinderbücher oder diese Erziehungsbücher haben nicht nur mein Verständnis gestärkt, sondern auch mich nochmal, weil man automatisch diese Reise zu sich selber macht.
Die Sprache wahrscheinlich war so einfach gehalten, somit war der Einstieg für dich einfacher und du konntest dann halt auch dich identifizieren, weil ich stelle mir gut vor, wenn das richtig komplexe Bücher wären, dann ist es ja auch schwer reinzukommen, oder?
Absolut, absolut. Nee, sprachlich ist das einfach. Mhm. Die Thematik war aber so, dass ich mich dann nicht als Erwachsenen gesehen habe, sondern als Kind.
Was wir ja alle sind.
Nach wie vor. Und dieser Sprung, sich selber zu sehen als Kind und dann mal zu sehen, wie waren meine Eltern mir gegenüber.
Oh, ja, das ist ein komplexes Thema,
Hat auch was ein bisschen damit zu tun, seine eigenen Bänder auch ein bisschen zu sehen. Womit wurde ich programmiert? Was ist meine Konditionierung? Warum bin ich der ich heute bin? Auch mal sehr schöne Fragen, die mich getrieben haben.
Apropos Buch, ich muss gerade einhaken. Bei dir sind jetzt ja wirklich schon Bücher mit in die Richtung. Wenn ich jetzt mich so zurückerinnere, mein erstes Buch, womit meine Reise anfing, du wirst jetzt lachen, war von Dirk Kräuter Entscheidung Erfolg.
Jetzt pass auf.
Jetzt kommst
du. Genau das Buch hatte ich auch. Aber meine Intention war eine andere. Intention war, ich weiß nicht, ich habe irgendwo mal das Buch, weil habe ich noch gar nicht erwähnt, ich arbeite im Außendienst.
Okay.
Und da ist Erfolg natürlich ein großer Teil, wirtschaftlicher Erfolg, ein ganz großer Teil von meinem Job, den ich natürlich dann habe und den ich danach verfolgen darf. Und ich habe mir so das Buch geholt, das gab es, glaube ich, für 4,99
Euro. Welches?
Dieses von der
Kräuter. Ah, Entscheidung Erfolg,
Entscheidung Erfolg. Und das Buch war nicht wirklich dick, da stand auch nicht wirklich viel drin. Ich bin da durchgeflogen und hatte eigentlich mir erhofft, dass da irgendwelche Tipps und Tricks drin sind. gab es nicht, das Ding ist dann bei mir dann direkt im Schrank. Krass. Geflogen. Jahre später, letztes Jahr war das, hatte ich das Buch wieder in der Hand, hab's durchgelesen und hab mir gedacht, was für ein geiler Film ist das denn gewesen?
Ah, kenne ich, ja.
Und hab's dann mit anderen Augen gelesen. Das heißt, mein Mindset von damals war nicht mehr das gleiche.
Du warst wahrscheinlich noch nicht so weit, um diese Tiefe zu verstehen.
Kein Stück, nein. Also da war ich wirklich ganz woanders, aber nicht da, wo ich heute bin.
Auf jeden Fall, geil, dass es bei dir auch so war. Auf jeden Fall, das Buch war das erste Buch. Und wenn man jetzt Dirk Kräuter so ein bisschen kennt, das ist jetzt kein Motivationsredner, das ist eher Verkaufstrainer. Und für mich war es so, ich habe das Buch, vielleicht kennst du Calvin Hollywood?
Ja.
Ja, bestimmt. Der hat es empfohlen und ich war so in einer Phase, ich würde sagen, ich war in der suchenden Phase. Ich habe alles genommen, was cool ist und Calvin Hollywood kannte ich. Und der hat es empfohlen. Und wenn man dem vertraut, einer Person, dann liest man sich das auch durch. Ich glaube, das ist dieses klassische Giveaway-Ding. Zahlst Porto und kriegst das Buch umsonst.
Genau.
Das machen ja viele große Leute. Und ich habe es auch gehabt. Und das Buch, das hat die Reise bei mir auch angefangen. Weniger das Thema Männlichkeit und männliche Energie, aber vielmehr diese Persönlichkeitsentwicklung. Und auch bei mir so viele Bücher gelesen. Aber da bin ich wieder der Typ, du kannst Namen auflisten. Ich weiß, dass sie in dem Regal stehen. Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, welche Bücher es sind, aber es sind verdammt viele. Würdest du sagen, in Bezug jetzt auf Bücher, gab es das eine Buch? Weil ich glaube, das ist ja auch für die Zuhörer ganz interessant, weil oft will man in der heutigen Zeit das eine Buch, die eine Funktion, die eine Übung, das eine etwas haben, damit man sofort ins Handeln kommt. Würdest du sagen, jetzt nur auf das Thema Bücher, gibt es das eine Buch oder war es mehr? Wie siehst du das?
Es gibt definitiv nicht das eine Buch. Also man wünscht sich natürlich immer, man hat ein Buch und dann steht da wirklich alles drin.
Okay.
Bücher sind tatsächlich, wie wir Menschen, vielschichtig. Und die Autoren suchen sich immer nur einen Punkt raus.
Ja.
Mehr können sie auch gar nicht machen. Die haben ja nur maximal 200, 300 Seiten Platz. Ja. Und ist aber auch gut so, weil dadurch findet man Bücher, die man vielleicht genau punktuell einsetzen kann. Es gibt nicht das eine Buch. Das ist ja, das Leben ist so weit gestreut von Interessen, von Erfolg. Was will ich werden? Also es gibt ja wirklich rein die berufliche Seite, rein die persönliche Seite. Dann innerhalb der Persönlichkeit gibt es ja auch unterschiedliche Punkte nochmal. Beginn von Persönlichkeitsentwicklung, Depression, Burnout, was dann so ein bisschen alles mit zusammenhängt. Deswegen gibt es nicht das eine Buch.
Kurz gesagt, da würdest du auch sagen, es gibt nicht das eine Buch und es gibt auch nicht das eine einzige Thema, das dich dazu geführt hat, sondern so ist es halt, so kenne ich es auch von mir, wenn man klassisch den Spruch hört, ich will die eine Übung haben für ein Sixpack, flachen Bauch, dies gibt es nicht, was ich auch klar kommuniziere, weil dann muss man viele Bereiche verändern, Ernährung, Lifestyle und so weiter. Und so ist es definitiv wahrscheinlich auch bei den Büchern. Das habe ich auch für mich festgestellt. Dann liest du Bücher aber vielleicht über Burnout, vielleicht über Kindererziehung, dann über Ernährung und alles fügt sich zusammen und gibt dir dann ein klareres Bild. Würdest du das so unterstreichen?
Ja und nein, tatsächlich.
Okay.
Ja, du hast nachher ein ganz großes Bild und letzten Endes ist Cherry Picking erlaubt. Das heißt, nimm dir, was du brauchst.
Ach so, wie auf dem Bazar, du nimmst das, was du willst? Oder?
Genau, du musst ja nicht das komplette Package nehmen, was jetzt der Autor geschrieben hat.
Ah, nur die eine Information, die dich gerade weiterbringt.
Genau. Das heißt, du nimmst dir was raus und sagst, Mensch, das beschäftigt mich schon ganze Zeit. Das nehme ich raus und dann möchte ich arbeiten. Ich muss ja nicht alles nehmen.
Das heißt, nur kurz einhaken, wenn es darum geht, wenn jemand am Anfang ist, ist es definitiv empfehlenswert, dass er sich nicht nur in einem Bereich wiederfindet von Büchern, sondern am besten viele Themen nimmt, um dann für sich viele Informationen zu suchen, die ihn gerade ansprechen und dann immer weniger, also nicht nur auf ein Thema sich ein. Oder verstehst du, was ich meine?
Genau, absolut. Also nicht nur ein Buch. Es kann ein Buch sein, wo man dann vielleicht jegliches Thema dann einmal anschneiden kann. Mhm. Oder es gibt auch Bücher, wo halt unterschiedliche Bereiche einmal durchgeexerziert werden oder beschrieben werden, was da noch möglich ist. Mhm. Aber letzten Endes ja, nee, mehrere, definitiv mehrere. Das kann eins mit Ernährung sein, das kann eins mit Kindererziehung sein, das kann eins mit Glück sein.
Wie bei dir, was dich angetrieben hat.
Oder glücklich, genau. Und da sind unterschiedliche Bereiche. Spirituell, mehr beruflich, mehr die Kindererziehung. Also das muss man, muss nicht man, aber wenn das einen interessiert, das ist, glaube ich, das Wichtige. Es muss einen interessieren, weil sonst hast du keinen Antrieb.
Ja. Sonst liest du einfach nur eine Information, aber es hat keine Kopplung, keine Verbindung zu dir selbst. Und dann ist es nur wieder eine Information. Ne?
Es ist letzten Endes... Es ist ein Ratgeber. Mhm. Es ist ein Ratgeber. Und Ratgeber sind nun mal manchmal von der Thematik sehr, sehr trocken beschrieben.
Weil dort eher die Emotion rausgenommen wird.
Weil's, rational. Ne? Genau, es wird rational erklärt. Und sobald es zu trocken wird, das hat so ein bisschen diesen schulischen Effekt, dann, und das Interesse fehlt, dann liest du nicht weiter.
Das erinnert mich so ein bisschen an Schule und Bulimie lernen. Rein, rein, rein. Und dann am nächsten Tag, hä? Was mich jetzt gleichzeitig interessiert, du hast deine Reise doch relativ spät gestartet. Das heißt spät. Bei mir war es jetzt auch mit 32, habe ich meine Reise, das Buch in die Hände bekommen, also Persönlichkeitsentwicklung und dann auch später die Thematik Mann-Männlichkeit. Wie war es für dich? Weil ich meine, du hast es für dich erkannt. Das ist schon mal cool, das Thema Mann-Männlichkeit. Aber wie war es für dich, als Mann in einer Gesellschaft zu leben, wo du nicht wusstest, was das alles ist? Weil jetzt kannst du das benennen. Ich bin ein Mann in der weiblichen Energie, als Beispiel, das erklären wir später. Aber wie war es für dich als Jugendlicher, also als Kind, Jugendliche in den einzelnen Phasen, wie war es das Gefühl, eigentlich ein Mann zu sein, aber irgendwie von der Energie anders zu sein? Dieses Integrieren, Umfeld, verstehst du, was ich meine? Mhm. Wie war es das für dich, in einer Gesellschaft zu leben, wo du selbst nicht wusstest, was du bist, wie es sich anfühlt, um einfach ich zu sein? Also dort kannst du selbst entscheiden, wie tief du da halt das jetzt so beschreibst.
Das ist recht einfach.
Und okay.
Ich glaube, da spreche ich zu jedem Mann.
Okay. Es
ist von außen getrieben. Es war für mich von Anfang an... immer nur von außen. Das heißt, wie gebe ich mich nach außen hin?
Okay.
Der Klassiker, weil man natürlich irgendwo in der Clique ist. Ich habe neue Schuhe. Ne? Sind aber auch die teuersten Nikes, die ich habe. Mhm. Ansehen durch Äußerlichkeit.
Ja.
Und das hat sich aber weiter fortgeführt. Mhm. Und jeder Etappe, die du hast, natürlich von Pubertät bis zum früh erwachsenen Werden und später im Erwachsenenalter über Haus, Auto, Job. Ne? Wie gesund geht es dir? Ne? Das ist ja auch so. Auch Kleider machen Menschen, wie man so schön sagt. Mhm. Wie ziehst du dich an? Hast du eine intakte Familie? Mhm. Oder verkaufst du das nur? Das sieht ja keiner.
Okay.
Das war also immer nur ein Verkaufen. Ein ständiger Verkauf.
Das heißt, du warst Status. So eher der Mensch, der Mann im Außen.
Ja,
und dadurch, was ich ja auch von mir aus kenne, dadurch, dass ich beispielsweise zu mir keinen Zugang hatte, wusste ich auch gar nicht, wer ich innerlich bin und habe nur ein Bild wiedergegeben, was gerade jetzt notwendig war. War ich in der Gruppe, dann habe ich versucht, das zu spielen. War ich in der Gruppe, versucht, das zu spielen. War ich in dem Alter, dann habe ich das versucht, dem Alter wiederzugeben. Aber es war weniger so dieses Ich bin ich, das ist meine Mitte. Und das bin ich. Ähnlich?
Absolut. Du hast jetzt so ein paar nette Punkte angesprochen. Wenn ich so ein bisschen an meiner Vergangenheit greifen darf.
Gerne.
Teile ich natürlich
das auch. Das macht das Ganze hier so spannend, so deine Story-Einblicke.
Ich bin ein Scheidungskind.
Okay.
Und meine Eltern haben sich früh getrennt. Mhm. Nun ist aber auch meine Mutter aus der Generation, wie alle vorliegenden Generationen auch, nach außen hin verkauft man sich anders, zeigt man sich anders, weil es ein gesellschaftliches Thema ist.
Ja, klar.
Sie selber als meine Mutter hat nicht nach außen getragen, dass sie getrennt ist. Sondern hat gesagt, er ist auf See, Seemann. Mir wurde das als junger, nicht junger Mann, vielmehr als Junge, wurde mir das denn mitgegeben, wenn ich rausgegangen bin. Wurde gesagt, pass auf, sage nichts von zu Hause.
Okay.
Das wurde schon so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses Scheinwahren.
Okay.
Nicht nach außen tragen, dass wir als Familie nicht intakt sind.
Dass ihr nicht in ein System passt.
Absolut. Das heißt, das war für mich damals okay. Klar, als Kind machst du
wie das. Wie alt warst du dort, wenn ich fragen darf?
5, 6.
Ach, doch relativ früh, ne?
Sehr, sehr früh. Und das ist so tatsächlich auch so eine Konditionierung des Lügens. Nicht zu sagen, was zu Hause ist. Nicht zu sagen, dass der Vater nicht da ist. Solche Dinge halt. Wie gesagt, soll nicht anklagend sein, wenn das meine Mama hört. Mama, ich liebe dich.
Ich verstehe das auch.
Aber das ist tatsächlich aus dieser Generation. Sind ja nach außen hin. Das war ja damals auch nicht anders. Wenn Frauen mit Männern zusammen waren, die Männer sind irgendwann fremdgegangen, dann haben die Frauen sich nicht getrennt, weil das passt irgendwann nicht in dieses Gesellschaftsbild.
War ein anderes Bild.
Absolut. Und aus diesem Gesellschaftsblick kam das auch später zu mir.
Ja.
Weil wir tragen es ja weiter. Das, was wir konditioniert
sind. Du wurdest geprägt.
Absolut. Und das ging dann weiter. Erst die Konditionierung durch die Eltern, durch die Gesellschaft. Dann auch die eigene Kondition.
Ich würde dazu noch hinzufügen, weil das Ganze doch ein bisschen intim ist. Grundsätzlich bin ich auch so, dass ich immer sage, meine, sowohl deine, sowohl jegliche Eltern haben zu ihrer Zeit das Bestmögliche getan. Und wenn es dann halt war, dass es eine Lüge war, die Situation gewahrt hat, dann war es für die Menschen in der Zeit notwendig, um wahrscheinlich das Gesamtbild zu wahren. Sonst wäre es wahrscheinlich, dass man halt in der Gesellschaft komisch angeschaut wird, komisch behandelt wird. Und deshalb sage ich auch für mich immer wieder, meine Eltern haben das Beste gemacht zu ihrer Zeit mit den besten Mitteln, denn ich glaube, kein einziger Elternteil, also wird sein Kind bewusst, Ausnahmen gibt es, schlecht behandeln.
Absolut.
Und deshalb haben wahrscheinlich sowohl deine Eltern, auch meine Eltern in ihrer Vergangenheit das Bestmögliche getan. Und nur weil sie jetzt rückblickend sagen können, hätte, endet es nichts in der Vergangenheit an unserer Prägung. Mhm. Deshalb sage ich auch, warum ich das erwähne, sage ich mir auch jedes Mal, aber auch jedes Mal im Gespräch zu meinen Eltern, wenn sie anfangen, ihr habt das Beste getan. Ich nehme ihnen die Last. Ich gebe ihnen nicht die Schuld. So von wegen, ihr seid schuldig, warum ich so bin, wie ich bin. Das wäre nicht gerecht. Das wäre auch nicht fair. Deshalb nur, du hast gesagt, deswegen in Bezug auf deine Mutter, ich sehe es auch so. Weil die Eltern können da nichts dafür. Aus ihrer Sicht war das einzig Richtige.
Absolut. Und man darf nicht vergessen, unsere Eltern waren auch mal Kinder. Und sie wurden genauso konditioniert.
Ja.
Das heißt, das richtig und falsch ist sowieso fehl am Platz. Mhm. Sondern bestmöglich nach bestem Wissen und Gewissen.
Genau.
Und deswegen bin ich auch meiner Mutter nicht böse. Mhm. Kein Stück. Sondern eher dankbar, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu ändern.
Mhm. Was mich jetzt interessiert ist, du hast ja jetzt grob erzählt, dass das relativ früh angefangen hat, das Thema. Du erst relativ spät das ganze Thema angefangen hast, es aufzudecken, dich zu entwickeln. Du hast viele Bücher gelesen, richtig. Welche Entscheidungen, Erkenntnisse, also musstest du treffen? Was musstest du umsetzen, verändern? Weil du warst in einem festen Konstrukt und das Konstrukt hast du dir aufgebaut, bewusst oder unterbewusst. Und jetzt hast du für diese Erkenntnis gemacht und da trifft man ja auch Entscheidungen. Und mit Entscheidungen folgen Konsequenzen. Und einige Konsequenzen sind dann nun mal nicht so ganz schön, dass man vielleicht Freunde und so weiter hinter sich lassen muss. Welche Entscheidung musstest du treffen, um deinem möglichen neuen Ziel, deiner neuen Vision näher zu kommen? Also durch diese Veränderung kommen ja auch mehr Träume, Vorstellungen, was man erreichen kann.
Gute, interessante Frage. Was war die beste Entscheidung? Oder die Entscheidung, die Entscheidung, also die.
Das, was gerade bei dir im Kopf aufpoppt.
Freunde, ich habe mein Umfeld habe ich beleuchtet und tatsächlich nach dem Schema durchgearbeitet. Ja, arbeiten ist schon so ein schreckliches Wort, aber ich habe mir jede Bekanntschaft, die ich habe im Handy. Habe ich mir angeschaut und nach einem Plus-Minus-Prinzip habe ich dann wirklich dann mir die Frage gestellt, ist das noch eine Freundschaft oder ist man einfach nur, keine Ahnung, ein Buddy, wo man im Abends...
Oder eine leere Kontaktleiche.
Oder eine Kontaktleiche.
Und wie viele Kontakte hattest du dort? Weißt du das zufällig?
Ja, über 280.
Boah, das war dann schon wie ein Wochen-, Monat-, Jahresprojekt oder was?
Nee, das ging recht schnell, das war abends.
Ich habe mir so Wein hingestellt und dann weg.
Ich habe mir so einen Zettel aufgeschrieben mit einer Plusseite und Minusseite. Also Plus, Plus, Minus, Plus, Plus, Minus und Minus, Minus.
Wie geil.
Einmal ich und die Person, die ich dann gerade sehe. Das heißt, ist das eine Freundschaft, die auf Möglichkeiten basiert? Mhm. Oder ist irgendeiner von uns der Energiesauger?
Thema Vampir, Vampirismus, also ja, okay.
Genau. Oder geben uns beide gar nichts. Mhm. Und da war ich mir selber zum ersten Mal wirklich ehrlich.
Boah, das ist, ich kann mir gut vorstellen, weil ich merke es selbst öfter so von wegen, wenn ich sowas in der Art mache, mir nur vorstelle, dann habe ich so, ach ja, na, ja, nee, konsequent und da wirklich rational hinzugehen und so versuchen, die Emotionen rauszuhauen. Wie hast du das hingeschafft? Weil dann hat man doch bestimmt seine emotionalen Verbindungen zu der Person. Ach ja, nee, mit der könnte ich noch vielleicht dies. Warst du da wirklich so komplett rational? Konntest du das hinbekommen?
Jein. Ich sag mal 80-20 Pareto.
Yeah.
80% wirklich rational, 20% waren mit Emotionen gekoppelt. Mm. Und zu dem Zeitpunkt, als ich dann diese Entscheidung getroffen hatte, hatte ich aber auch schon im Hintergrund schon das Wissen über diese Entwicklungsphase. Das heißt, wirklich durchzugehen, zu sagen, bringt mir das noch was, diese Freundschaft? Oder ist das wirklich nur, wo es einseitig ist? Mhm. Und von der Warte aus konnte ich die Entscheidung recht gut meistern. Mhm. Und ja, es gab natürlich Langzeitfreunde. Mhm. Und da habe ich mir andere Fragen gestellt.
Ja.
Wir koppeln, ich glaube, wir Mensch, als Mensch, koppeln gerne vergangene Erlebnisse und haften uns nach wie vor dran. Mhm. Wenn wir beim Buch sind, wir schlagen wieder ins letzte Kapitel, da wo sie sich küssten, aber jetzt sind sie auseinander. Und dieses Bild im Kopf zu haben, das hat mich noch besser denken lassen, tatsächlich. Zu sagen, ist es jetzt nur das Vergangene oder macht diese Freundschaft heute noch was aus? Mhm. Und das sind die Fragen, die tatsächlich mir geholfen haben zu sagen, von 280, 85 Kontakten runter auf 60.
Krass.
Wow. Da ist aber auch mein Hausarzt bei. Also.
Weil, weißt du, eben, ich als Fotograf beschreibe das ja auch ungefähr so in der Art. Es ist jetzt nicht wissenschaftlich oder medizinisch, das ist meine Interpretation. Wir Menschen speichern Emotionen ab und das in Form von Bildern. Und wenn ich dich jetzt fragen könnte, jetzt mal beispielsweise, erinnerst du dich an dieses Frühstück jeden Tag, letzte Woche so und in 2 Wochen, 3 Wochen oder ein Mittagessen, ist es oft schwer, das zu greifen, aber erinnerst du dich an die emotionalen Highlights, dann hast du sofort Bilder. Und das ist also auch, dass man vielleicht in der Verbindung mit diesen Kontakten dann auch die emotionalen Highlights hat. Welche Menschen hast du in Verbindung mit welchen Bildern emotional gesehen? Weil wenn du dann diese emotionalen Bilder im Kopf hast, dann hast du auch diese Verbindung. Und dann hast du auch hier ein Bild in Verbindung zur Person. Also das habe ich für mich festgestellt. Personen, wo ich keine emotionale Verbindung habe, ich bin ja halt ein empathischer Mensch, wir beide sind es ja, ne? Dann ist es für mich schwieriger. Wenn ich rational keine Bilder habe, dann geht es. Ist es bei dir auch so?
Ja und nein, weil die Emotionen sind da. Mhm. In dem Moment sind das aber Emotionen, die in der Vergangenheit gekoppelt sind.
Genau, ja.
Und mein rationales Ich kann dann noch recht gut fungieren.
Ach, das kannst du noch.
Es funktioniert tatsächlich, aber du musst dir natürlich die richtigen Fragen stellen. Durch die Qualität der Fragen kriege ich auch eine qualitative Antwort.
Okay.
Und klar, ich kann zurückschauen und sagen, Mensch, war super schön und warum soll ich das jetzt aufgeben? Genau deswegen. Mhm. Die Frage zu stellen, was ist jetzt? Mhm. Und wohin geht meine Reise? Und gerade in Bezug auf Reise hat Tobias Beck eine ganz schöne Geschichte erzählt über diesen Lebensbus.
Ja,
okay. Menschen steigen ein, Menschen steigen aus.
Kannst du das noch mal kurz erklären?
Tobi Beck hat immer eine schöne bildliche Darstellung zum Leben, und zwar, dass wir in Bussen sitzen.
Okay.
In unserem Lebensbus. Und dieser fährt irgendwo hin und zwischendurch hält er mal an bestimmten Haltestellen. Menschen steigen ein und begleiten uns in diesen Bus. Und dann gibt es manchmal Gabelungen im Leben, wo diese Menschen nicht mehr in diesen Bus passen, weil sie in eine andere Richtung wollen. Also müssen sie aussteigen. Mhm. Und andere steigen wiederum ein. Mhm. Und diese Gabelung gibt es so oft und so häufig im Leben. Und das ist immer eine schöne bildliche Darstellung auch für mich, zu sagen, ja, ich sitze in diesem Bus und ich darf zum Teil entscheiden, wohin ich will. Mhm. Und wenn jemand nicht mit möchte, hat er natürlich die freie Wahl zu sagen, ich steige aus. Also es klingt ein bisschen härter, als es eigentlich ist. Aber
ich denke, da muss man das Ganze auch rational betrachten, weil wenn man es von der Emotionalität betrachtet, dann findet man wieder zig Gründe, warum doch und vielleicht kann man auch das versuchen und vielleicht dies, und dann kannst du dich so gesehen ja nie von irgendjemand lösen.
Es ist die Comfortzone. Das ist, letzten Endes ist das diese Comfortzone. Wir wollen nichts, das, was bequemlich ist, wollen wir nicht verlassen. Das ist ja ganz oft so mit wir haben Jobs, ein Leben mit Menschen, in dem wir uns nicht wohlfühlen. Lieber leiden wir und halten es aus, weil es bequem ist, weil wir es kennen.
Ja.
Weil rauszugehen aus dieser Comfortzone heißt auch, ins Unbekannte zu gehen.
Das Neue.
Und da geschieht Wachstum, ins Neue zu gehen. Zu sagen, ja, ich gehe raus, ich probiere es aus und gucke, was dann passiert. Und es gibt auch da wieder einen ganz tollen Spruch, der mich begleitet.
Erzähl mal.
Ein Flugzeug startet bei Gegenwind, nicht bei Rückenwind.
Ach so, ja. Und Enten und Vögel machen das ja auch.
Und das ist jemand, ich finde es cool, weil es nochmal ein bisschen das beschreibt, wohin eigentlich die ganze Reise geht und dass man rausgehen sollte aus dieser Comfortzone, wenn man den Wunsch hat, es zu verlassen. Es gibt natürlich Menschen, die sagen sich, nee, ich fühle mich hier drin wohl.
Jedem das Seine.
Absolut. Und das ist schon, wie gesagt, diese schönen Weisheiten, die tragen mich natürlich auch durch den ganzen Tag.
Was mich jetzt gerade noch ein bisschen mehr interessiert, wir sind jetzt ein bisschen weit von oben, betrachten wir das ganze Thema, aber ich möchte so ein bisschen wieder zurück auf das Thema so des Männlichkeit, männliche Thema. Du hast für dich ja relativ viele Entscheidungen getroffen. Wie war es für dich? Ich meine, du hast ja die Entscheidung getroffen und als Mann das bewusst zu leben, gab es da halt für dich irgendwo Widerstände, irgendwo Menschen, die komplett eine andere Meinung sind? Weil klar, kannst du in deine Kontaktliste rausfiltern, rausschmeißen, aber die Menschen werden ja doch auch noch Fragen stellen oder du veränderst dich, verlässt deine Komfortzone, aber es gibt immer noch genug Menschen, die dann halt auf einmal sagen, warum machst du das? Warum veränderst du dich? Bleib doch dort, wo du bist. Ist doch schön. Bleib da. Hattest du für dich jetzt hier bitte speziell auf dich als Mann und nicht von der Persönlichkeitsentwicklung, Widerstände, dass Menschen das nicht akzeptiert haben, nicht toleriert haben, dass sie eher gesagt haben, bleib doch, ist cool. Wie war es bei dir?
Da ich ja sehr radikal meinen Kontaktkreis verkleinert habe, gab es diese Menschen nicht mehr.
Wirklich so komplett?
Ja, tatsächlich.
Keine Discussion, einfach weg mit euch.
Das war mein richtiges Gefühl.
Krass.
Und natürlich sind Personen geblieben, aber diese Personen akzeptieren es. Die haben also keine Diskussion aufgeworfen und gesagt, Mensch, wie strange bist du jetzt? Die haben gemerkt, hey, da passiert jetzt gerade was. Und der Zuspruch kam dadurch, dass sie angefangen haben, diese wenigen Personen, mich mal gewisse Fragen zu stellen oder mir gewisse Fragen zu stellen, wie meine Sicht auf bestimmte Dinge sind.
Okay, das heißt im Endeffekt, du hast diese Entscheidung getroffen, du hattest dann nur noch eine gefühlt Handvoll Personen, die bei dir geblieben sind und diese Leute waren auch die Leute, die dich dann weiterhin begleitet haben. Hast du sie mitnehmen können oder führst du mit denen eine relativ okay Beziehung, aber verstehst du, wer ist mit dir gegangen und wer ist dort geblieben, wo er ist? Konntest du dann noch Leute mit dir mitnehmen?
In diese Reise mit mir gehen?
Also dort, wo du jetzt bist?
Ja und nein, weil letzten Endes bin ich nicht derjenige, der sie jetzt coacht oder kein Missionar, der sie jetzt unbedingt ändern möchte, sondern vielmehr die Akzeptanz. Das war es tatsächlich. Diese Personen, die damals da waren, sind nach wie vor da. Klar, wir sind ja nach wie vor in Kontakt. Aber mit dem Unterschied, dass sie mich akzeptieren, meine Veränderung akzeptieren. Und aus meiner Sicht heraus nach wie vor Freunde sind und auch bleiben. Erstmal. Ja. Weil das keine Drohung ist, aber...
Ja, nee, ich verstehe schon. Weil das ist halt auch, was ich halt in meinem Leben gelernt habe. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo wir erzogen werden für die Gesellschaft, dass wir ein Teil einer Gesellschaft sind. Und genauso sollten wir denken. Und da gibt es die Begriffe Altruismus und Egoismus. Und ich bin auch eher altruistisch erzogen worden, das heißt für die Gesellschaft, immer für den anderen. Ich bin erst etwas wert oder glücklich oder zufrieden, wenn ich dem anderen was gegeben habe. Und mein egoistischer Teil in mir selbst war relativ klein. Und das habe ich bei der Selbstständigkeit selbst sehr stark gemerkt. Ich habe mich selbstständig gemacht und wollte für meine Dienstleistung Geld verlangen. Und dann kamen viele Sprüche wie, du kannst doch nicht von anderen Menschen Geld verlangen. Das ist doch egoistisch, wie kannst du nur? Wie war es bei dir jetzt mal nicht als Selbstständiger, aber du hast dann angefangen, egoistische Entscheidungen, weil du dich als Person viel mehr Wert genommen hast. Also für dich warst du viel wichtiger. Hattest du Widerstände im harten Kern, Familie, dass die Menschen gesagt haben, nee, der neue Kuji, mit dem komme ich nicht klar, nee, das ist eine andere Welt, ich will nicht keinen Kontakt mehr haben. Wie war es für dich? Gab es da wirklich so?
Nee.
So Schwester, Bruder, nee, Oma, Opa,
sonst? Weder noch. Aber ich habe mich ja nicht wirklich vom Kern auf verändert, sondern meine Einstellung mir selbst gegenüber hat sich geändert. Klar, es gab gewisse Themen, man möchte natürlich als Mensch seine Liebsten mitziehen und sagen, Mensch, ich habe da jetzt was Tolles, Neues und das hat mir geholfen, vielleicht hilft es dir auch. Diese Zeit gab es auch, tatsächlich. Bis ich aber verstanden habe, es geht gar nicht in dem Moment um die anderen, sondern vielmehr um mich. Und diese Reise mache ich tatsächlich nur für mich. Und ich kann nicht jeden dazu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich möchte Impulse liefern. Und wenn diese Impulse dazu bewegen, dass Menschen, Männer, Frauen, Kinder anfangen mal in sich hineinzuschauen, anstatt nach außen zu schauen, dann haben wir, glaube ich, sehr viel erreicht und machen diese Welt ein Stück besser.
Hattest du zu deiner Zeit während der ganzen Transformation auch jemanden wie einen Coach, Mentor, der dich wirklich begleitet hat, beziehungsweise eine Gruppe? Oder wie hat sich das entwickelt? Weil wenn man etwas verändert, dann tritt man ins Neue, wie du selbst beschrieben hast. Und wenn etwas Neues ist, hat man auch gleichzeitig die Komfortzone, die sagt, bleib doch hier, hier ist es sicher. Wie hast du das geschafft, trotzdem zu wachsen, nach vorne zu gehen, Step by Step? Und auch immer trotzdem die Angst auf dich zu lassen, weil der kleine Schisser in uns ist auch omnipräsent. Was Neues? Oh nein, will ich nicht. Wie hast du das geschafft, dass du dich immer wieder gepusht hast? Klar, über Tage, Wochen, Monate bezogen oder Jahre, klar, verstehe ich. Wie hast du das gemacht?
Gerade so bei dem Thema Mentoren würde ich jetzt sagen, dass jedes Buch mein Mentor ist.
Okay.
Und diese Aha-Momente, dieses, was wir vorhin schon am Anfang sagten, diesen Raum reingehen und dann in einem größeren Raum sein, das ist das, was mich jedes Mal getrieben hat. Mhm. Wieder einen Moment, wo ich dann, oder eine Sichtweise, die ich für mich gewinnen konnte. Mhm. Letzten Endes weiß ich ja nichts, sondern die Bücher, die Autoren wissen was und tragen es ja auch nur weiter. Mhm. Und dieses Wissen zu sammeln, das ist tatsächlich auch einer meiner persönlichen Stärken. Mhm. Ich bin sehr wissbegierig, deswegen passt es auch, dass ich genau
mich... Ich kenne da noch jemanden.
Und jeder von denen ist ein Mentor. Mhm. Und klar habe ich favorisierte Mentoren, die, glaube ich, jeder sich dann aussuchen kann,
wie es persönlich einem passt.
Absolut, ne? Ja. Und das Maxim Mankiewicz ist einer von denen, der dieses komplette, kompakte Wissen, also auf der rationalen Ebene, sehr gut beschreibt, hat auch ein bisschen was von Vera Birkenbiel, auch einer der großen Mentoren. Tobi Beck.
Ja, der Klassiker.
Also die großen, klar.
Die Bekannten in Deutschland.
Sarah Desai auch. Mhm. Also auch die weiblichen Mentoren. Und allesamt. Also es hat auch vieles damit zu tun, in welcher Situation bist du gerade im Leben? Mit welcher Sache willst du dich auseinandersetzen? Bin ich jetzt auf einer spirituellen Ebene, ist Osho, Dalai Lama.
Ja, okay. Das heißt wieder Eckhart Tolle, verschiedene Bereiche.
Absolut. Und genau daraus picke ich mir die Sachen. Deswegen habe ich so ein großes Sammelsurium an Büchern.
Das Bild, was du mir geschickt hast, ne?
Der Wahnsinn. Ja, ich bin auch jedes Mal, wenn ich das für mich so sehe, denke ich, ganz schön viel. In der kurzen Zeit, ja.
Du hast ja gesagt, das war jetzt, korrigiere mich, mit 34 hast du deine Reise angefangen, richtig? Ja. Du hast ja mit 34 deine Reise angefangen und dort kam wahrscheinlich dann auch verspätet oder später dann auch das Thema Männlichkeit viel stärker, weil am Anfang ist es halt ein breites Thema, sowas bei mir, und dann kommt man auch irgendwie auf Themen, wo man sich selbst reinschaut. Und die spannende Thematik ist, du warst früher so und dann kam eben dieser Punkt im Leben und dann warst du anders. Inwieweit hat sich der Kutschi in dem Moment in dieser Reise eben bezogen auf die Männlichkeit Mann verändert? Was hat sich bei dir so krass verändert, wo du sagst, also was Greifbares? Bist du anders männlich geworden? Was Selbstwertthema, also Thema Selbstwahrnehmung, Selbstwert, Selbstliebe, all das Ganze? Inwieweit hat sich da was bei dir verändert?
Ich bin nicht mehr auf Status. Ich habe dieses Statusthema, was dem Mann nahe liegt, sonst könnten wir nicht überleben, habe ich ein Stück weit abgelegt. Nicht komplett, aber durch diese Reise, Mensch zu werden, habe ich aber auch gelernt, Mann zu werden. Mhm. Letzten Endes sind wir alles Menschen. Diese Persönlichkeitsentwicklungstransformation, die natürlich nach wie vor hält und wahrscheinlich bis meinem letzten Lebtag,
Atemzug,
hat mir ein Grundverständnis gegeben. Und dann natürlich die Frage, was ist Mann heute? Oder besser gefragt, wie könnte der Mann heute sein? Mhm. Weil Männer sind nach wie vor auf Status getrieben, nach außen getrieben und gar nicht so zugänglich für ihre Gefühle. Sprechen nicht drüber, machen vieles mit sich aus.
Ja, da sagst du was.
Genau dieser Punkt hat mich gereizt, innerlich als Fragestellung zu sagen, Mensch, ist das bei mir genauso? Kann ich diese auflösen? Und das ist nach wie vor immer noch ein großes To-Do, aber das Verstehen ist, glaube ich, der Schlüssel.
Kam das sofort bei dir? Weil 34 hast du angefangen, deine deine Veränderung, Transformation. Kam dann sofort das Thema Männlichkeit oder war es eher zeitversetzt?
Zeitversetzt. Erst war alles nur Mensch. Das heißt,
Erst das große Bild.
Erstmal das große Bild und dann wurde es immer kleiner. Mhm. Und ich habe natürlich andere Menschen kennenlernen dürfen und habe auch alte Menschen, alte Bekannte wieder getroffen. Mhm. Das heißt, nicht unbedingt jetzt aus dem Handy, diejenigen.
Ja, so offline.
Absolut. Und die habe ich wieder getroffen und dann meine Veränderung gesehen.
Okay, ja. Ah, ich verstehe, was du meinst. Erst den Menschen, den man länger nicht sieht und dann wieder sieht, merkst du, wie groß die Reaktion von denen ist und wie sehr du dich verändert hast. Weil dann sagen sie, wow.
Ich hatte jetzt bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht diesen typischen Kontakt mehr zu männlichen Männern, also Mann in dem weitesten Sinne. Klar, zu meinen Freunden sowieso, aber die sehe ich dann ja anders. Und genau zu diesem Punkt, den ich dann erreicht hatte, das war vor einem Jahr, also wirklich, wirklich frisch,
wow,
habe ich gesehen, wie fern ich mich als Mann verändert habe, ich damit aber im Reinen war für mich, und dann auch gesehen habe, das Abbild, wie hätte ich sein können, wenn ich nicht diese Reise begonnen hätte.
Krass. Wow, das sind halt viele Impulse. Ich möchte gerne halt, das mache ich meinem Podcast auch, zum Ende ausleitend halt auch zusammenfassen, das Ganze halt machen. Also so eine kleine Zusammenfassung. Wie würdest du Mann, Männlichkeit aus deiner Perspektive in der heutigen Zeit beschreiben? Inwieweit hat es sich von dem Bild, welches du hattest, zu dem Bild heute verändert? Wie würdest du das für dich beschreiben, dass du für dich da entdeckt hast?
Gefühlvoller. Das ist so das erste Wort, was mir jetzt so gerade aus dem Kopf sprudelt. Mhm. Gefühlvoller. Das ist typisch Mann. Nach wie vor typisch Mann. Wir reden ungern über das, was wir fühlen.
Und oder wir können das nicht. Oder uns wurde es nicht beigebracht. Also können kann man es eigentlich schon.
Ich wollte gerade sagen, das Können ist da, bloß uns wurde es nie so gezeigt, weil nämlich Mann muss stark sein. Ein Indianer weint nicht. Ja. Also diese typischen
Klischees, ne?
Absolut. Und diese Punkte sind tatsächlich so alttypisch männlich. Mhm. Sobald wir das ablegen, dieses alttypisch männliche, sind wir nach wie vor Mann. Lässt sich nicht bestreiten. Bartwuchs, ne? Oder die Genetik, die ist ja da. Das heißt, wir sind schon in der Hülle ein Mann. Mhm. Dann stellt sich ja die Frage, wie weit männlich müssen wir denn noch sein? Nach außen hin. Und da vermischt sich das sehr stark mit dem Menschlichen. Also das ist ja menschlich. Wir haben Gefühle. Wir dürfen sie auch zeigen. Wir dürfen darüber auch sprechen. Und wir müssen uns nichts vormachen, wenn wir jetzt schlechte Gefühle haben und die nach außen tragen, dass wir dadurch weniger männlich sind. Das ist ja Schwachsinn. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Wir können ja genauso, wenn es noch Weinen ist, warum weinen wir nicht? Wir haben als Mann diese Herausforderung, nicht immer alles zu übergehen. Ich sehe das immer so wie so einen riesengroßen Topf voll mit Wasser. Jetzt geht es einem nicht gut. Typische, klassische männliche Antwort, alles gut. Was ja nicht stimmt. Stimmt ja nicht.
Das ist so eine klassische Floskel, egal was ist, alles ist gut. So.
Wir übergehen das.
Ja.
Und dieser Eimer wird immer voller und voller. Und dann kommt der Zeitpunkt, bei mir nach 34 Jahren zu sagen, ey, irgendwas stimmt da nicht. Weil ich nämlich immer nur reingetankt habe, alles gut, kriege ich hin. Bin saustark. Nein, sind wir nicht. Und wenn wir nur ein bisschen mehr Verletzlichkeit zeigen, ist das keine Schwäche, sondern eine Stärke.
Ja, grundsätzlich.
Und das ist für mich Mann heute.
Ergänzend zu dem Bild, was du gesagt hast, das ist halt auch, was ich für mich festgestellt habe. Was bedeutet Männlichkeit in der heutigen Zeit? Und darüber haben wir auch schon letztens gesprochen. Zum einen ist es halt eben das Thema Vorbild. An wem orientiert man sich? Wenn man spricht, Mann, du sei mal männlicher. Welches Bild hast du gerade im Kopf, um dann männlicher zu sein? Das müsste man aktualisieren, weil die Männer vor 100 Jahren waren andere Männer. Die Wikinger vor wie vielen Jahren waren andere Männer, weil es zu der Zeit einfach andere Männlichkeit war. Wenn man jetzt versucht, sich an denen zu orientieren, wirst du nicht hinbekommen. Weil diese Männlichkeit nicht notwendig ist in der jetzigen Zeit. Und für mich ist es halt so, ergänzend zu dem, Männlichkeit ist das, was du gerade bist. Das war's. Und das einfach annehmen. Und wenn du ein Mann bist mit einem großen Teil von weiblicher Energie, dann ist das aktuelle Bild von Männlichkeit. Und wie du selbst weißt, verändert sich die Welt, Männer werden immer weiblicher in der Energie, Frauen immer männlicher, dann ist das aktuelle Bild. Und dann ist die Frage, ob wir uns dann überhaupt noch zu diesem Bild Männlichkeit orientieren können. Was bedeutet das? Wie siehst du das? So Thema Vorbilder. Kann man das überhaupt noch so sagen? Sei mal männlicher, sei mal weiblicher?
Nein, gar nicht. Also für mich heute, ja, es gibt einfach diese Klassifizierung auf der genetischen Seite.
Ja, okay.
Wir sind Mann, wir sind Frau. Letzten Endes ist das eine Hülle.
Ja, ach so, ja.
Und sei mal männlicher. Das hat vielleicht vor 100 Jahren gepasst. Aber heutzutage passt es wahrscheinlich noch immer. Aber wir sind gerade in diesem Lauf der Zeit, dass wir uns entschleunigen wollen, dass wir ein bisschen mehr über uns jetzt erfahren wollen. Das ist eben halt der große Hype, der natürlich jetzt durchgeht.
Zum Glück.
Ja, absolut. Und da sage ich ganz klar, sei einfach menschlicher.
Beschreib's mal. Was heißt für dich menschlicher? Weil du hast ein Bild, aber nicht für jeden ist klar, was menschlich heißt, weil heutzutage wird über immer ein Ziel gesprochen, sei mal männlicher, sei erfolgreicher, sei motivierter. Aber wie kommt man vom Start zum Ziel? Was würdest du sagen, was heißt das für dich?
Menschlichkeit habe ich im Kopf tatsächlich bei sich ankommen.
Okay.
Zumindest viele Glaubenssätze, die uns programmiert haben, loszulösen, umzuprogrammieren, neu zu konditionieren.
Okay, verstehe.
Und Gefühle auch tragen zu können, Gefühle zuzulassen, anzunehmen und auch sich selber ehrlich zu sein und authentisch, aber zu sich selber.
Verstehe.
Weil wir tragen Authentizität nach außen. Wir sagen, Mensch, der ist authentisch. Aber das ist ja nur eine äußerliche Betrachtung.
Ja.
Das heißt, wenn ich davon spreche, von männlich, weiblich, menschlich, dann nach innen gerichtet.
Also das annehmen, was man hat.
Ja.
So gesehen. Und wenn da halt keine Menschlichkeit vorhanden ist, als Beispiel, dann ist es halt so. Also wenn man halt es nicht spürt, dann ist die Frage, wie kann man es ändern? Verstehe. Zum Schluss, das ist halt so das, was ich an meinem Podcast für mich jetzt entwickelt habe, ist und wichtig finde, ist, wir können ja viel über viele Themen sprechen. Doch das Wichtigste für den Zuhörer auch ist auch, dass er Hausaufgaben mitbekommt. Tipps, Tricks, Gedanken. Das heißt, dass er aus seiner Perspektive, was er aus diesem Podcast jetzt gerade entnimmt, für sich den ersten Step macht, den zweiten Step. Nicht zu weit, denn das ist das Ziel, das muss man erstmal erreichen. Aber dafür muss man sich erstmal an die Startlinie stellen. Ein Tipp oder zwei, wie viel du gerade jetzt für dich im Kopf hast, Tipps, was die Leute, was der Zuhörer machen kann, der sich gerade im speziellen Mann-Männlichkeit befindet, die er jetzt umsetzen kann, um loszulegen. Was denkst du, was würdest du sagen?
Also der erste Schritt ist ja schon getan, wenn er diesen Podcast hört.
Ja.
Genial. dann ist schon, glaube ich, viel geschafft. Mhm. Im zweiten Step ehrlich mit seinen Gedanken zu sein, mit seinen Gefühlen. Das kann per Papier sein. Und mal wirklich in seine eigene Kiste rumzugraben.
Also weniger das heißt, im Außen sein, als mehr in sich sein, selbst reinschauen.
Die Reise muss nach innen gehen, bevor sie nach außen gehen kann.
Okay.
Und da sage ich jetzt nichts über Bücher, lies das Buch oder das Buch, keineswegs, sondern sich damit auseinandersetzen. Mhm. Wie gesagt, kann ein Stift und Zettel sein. Um wirklich ehrlich sich selbst zu sein, Fragen zu stellen, ich glaube, das ist das Grundprinzip. Stell dir Fragen.
Okay.
Was ist Mann? Und dann zu sehen, ist das außen oder ist das innen gerichtet?
Okay.
Die Frage kann man sich stellen. Was ist ein Mann? Diese Frage kannst du jedem Mann stellen. Er wird dir eine Antwort liefern. In welcher Form auch immer. Und damit ist der Start. Dort beginnt die Reise. Sich selbst erkennen. Ehrlich sich selbst zu sein. Zu sagen, okay, was hat mich damals getriggert? Glaubenssätze, riesengroßes
Ich Thema. Glaube, das ist dann aber auch eine Reise, die dann weitergeht und so weiter, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, für den Anfang ein guter Start. In sich kehren, mal die Ruhe.
Zu ertragen.
Und die Stille, genau. Und da beginnt das. Da würde ich sagen, da beginnt es. Wohin nachher die Weggabelung nachher denn sich ausrichten, das ist dann jeder.
Das darf jeder selbst entscheiden.
Individuell. Und tatsächlich hören, vielleicht sich selbst erkennen.
Hören, sehen, fühlen. Ich würde sogar noch hinzufügen, weil das ist halt definitiv ein wichtiges Thema, von außen nach innen zu gehen. Ich glaube, was auch mir geholfen hat und vielleicht für dich interessant sein kann, ist halt das Thema, an wem orientierst du dich? Welche Vorbilder hast du? Und können diese Vorbilder tatsächlich noch für dich ein Vorbild sein? Weil wenn man jetzt beispielsweise nimmt The Rock, dann ist er definitiv ein Vorbild. Aber ob er wirklich dann halt als Männlichkeit Vorbild genommen werden kann, dass man unterschiedlich, wie bei den Büchern, dass man unterschiedliche Vorbilder hat auf der spirituellen Ebene, auf der emotionalen Ebene und nicht einfach irgendwelchen blinden Macho-Männern folgt und so männlich will ich sein, aber das auch eigentlich nicht erreichen kann. Also Thema Vorbilder hinterfragen beziehungsweise gucken, ob sie auch wirklich dir das Ziel vorgeben, welches du haben möchtest. Willst du das so unterstreichen?
Ja, Vorbilder sind ja nichts anderes als Bücher.
Das heißt, ja, gut. Also, gelebte Menschen, Bücher, ja.
Und sobald du nicht kopierst, ist doch alles gut. The Rock ist definitiv in der schauspielerischen Tätigkeit, in dem Fokus und in der sportlichen Hinsicht absolut ein Vorbild. Das kann man sich nehmen. Das heißt, es ist doch uns frei gegeben zu sagen, wen nehme ich denn für was? Arnold Schwarzenegger, Obama, unterschiedliche Personen können es sein. Und die kann ich mir als Vorbild nehmen, solange ich nicht kopiere.
Ja.
Also sag kein Duplikat, sei ein Unikat.
Weil kopieren heißt nur im Außen etwas annehmen, aber sich nicht fragen, was im Innen ist. Das musst du selbst für dich herausfinden.
Das passt zu mir nicht. Wenn ich jetzt nicht unbedingt 2 Meter groß bin und so ein sportlicher Nerd wie The Rock, oder ich nicht die Ambition habe, so auszusehen, aber ich mir sage, naja, wenn ich aber so aussehe, werde ich automatisch vielleicht erfolgreich, was ein Humbug ist. Dann kopiere ich nur etwas und bin aber mir selbst nicht treu. Ich kann mir aber Eigenschaften von guten Vorbildern, Persönlichkeiten nehmen, zu sagen, so möchte ich sein. Das ist auch die Grundfrage. Wer möchte ich sein?
Okay. Das waren jetzt 2 gute Hausaufgaben, was ich cool finde. Jetzt nochmal kurz und knackig den Punkt, den du gesagt hast. Vielleicht in einem Satz und ich auch dann halt, weil das war jetzt wirklich lang. Was war deine Gedanke, den du mitgeben könntest, kurz und knackig?
Sich selber im Innen betrachten und sich selber Fragen stellen.
Okay. Und bei mir war es halt das Thema, welche Vorbilder hast du und such dir die richtigen Vorbilder aus, beziehungsweise hinterfrage deine Vorbilder, ob sie dir das wirklich zeigen können, was du haben möchtest.